Der Deutsche Bundestag, ist das eine Institution im Verblassen ihrer Bedeutung? Vermitteln wir Medien womöglich ein falsches Bild von der Arbeit dieses Parlaments? Ein bekannter Autor, dessen Gesicht uns aus dem Fernsehen wohl bekannt ist, kein Journalist, wagt sozusagen einen Bürgerblick, besucht ein Jahr lang jede Sitzung des Bundestagsplenums, beobachtet sehr genau, schreibt ein Buch darüber, das sich auch sehr gut verkauft, immerhin 150.000 Exemplare in 2 Monaten, das ist wirklich viel. Er reist durchs Land lesend und das Buch heißt Das Hohe Haus, ein Jahr im Parlament, S. Fischer Verlag, 19,99 €. Ich freue mich, dass der Autor heute mein Gast ist, geboren 1955 in Bonn, Vater Kunsthistoriker, Mutter Sachverständige für ostasiatische Kunst. Er studierte nach dem Abitur im Jahr 1976 Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte, Promotion über die Dichtungstheorie von Robert Musil, aus der gedachten Habilitationsschrift über den Selbstmord in der Literatur machte er lieber ein Buch zum Thema Suizid. Er ist Honorarprofessor für Literaturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlich willkommen, Dr. Roger Willemsen.
Danke, Herr Kahle.
Sie widmen das Buch Dieter Hildebrand, mit dem Sie jahrelang durch die Republik tourten. Wie eng war Ihr Verhältnis?
Ach, das löst immer noch Rührung bei mir aus. Das kann nicht anders sein. Dieter Hildebrand war nicht nur ein Bühnenpartner, er war ein Freund und mehr noch, er war ein Komplize, mit dem ich eigentlich in allen tagesaktuellen Fragen übereinkam und der an diesem Buch von Anfang an so einen Anteil genommen hat, dass noch eine Woche vor seinem Tod er mich zuletzt fragte, wie geht's, wie ist Frau Aigner, was machst du als nächstes und so weiter.
Und Frau Aigner kommt öfter vor, das ist wahr.
Frau Aigner kommt öfter vor. Sie ist eine dieser schillernden Figuren, die mal bullig offensiv am Pult erscheinen kann, mal eine rhetorische Laubsägearbeit wie ein Verbraucherschutz-ABC vorträgt und dann aber sehr charmant mit trillernden Fingern zur Tribüne hinaufwinkt.
Ein Jahr lang im Parlament, vielleicht erst einmal etwas Statistik. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass man 22 Sitzungswochen lang da ist. Es sind in der Regel 3 Sitzungstage. Der längste ist der Donnerstag. Der geht manchmal in der Tagesordnung zumindest von morgens um 9 bis nachts um 12, wobei die letzten dann in der Beschlussempfehlung nur noch durchgewunken werden und rasch abgestimmt werden.
Und ich meine das, Herr Willemsen, ganz ehrlich, also ich bewundere Sie, wie genau Sie da beobachtet haben und wie Sie das schreiben. Über den SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach zum Beispiel. Wo er sich der Pflegereform zuwendet, schluckt sein rheinischer Singsang selbst die eigene Erregung und schaukelt den Saal in ein Erschöpfungsphlegma. Also das ist ja nun fast doppelt gemoppelt, Erschöpfung und Trägheit, aber egal, nehmen Sie das Kompliment an.
Danke, das kann ich. Wenn ich die politische Diktion bemühen will, dann würde ich sagen, ja, Herr Kahle, ich nehme dieses Kompliment an.
Aber es war schon noch Absicht, Sie wollten ein vergnügliches Buch schreiben irgendwie.
Das wollte ich und das ist ja auch eine Stammeskultur, die der Parlamentarier. Und die kann man auch dann und wann mit einem Augenzwinkern betrachten.
Wollten Sie sich manchmal von den sprachlichen Verirrungen der Rednerinnen und Redner anstecken lassen? Also ich lasse zum Beispiel, die Moral bewegt sich im Vakuum. Ich dachte, da bewegt sich nichts.
Ja, das ist eine metaphorische Aussage. Die würde ich, glaube ich, so stehen lassen. Also der luftleere Raum, der Raum, der ohne Wirklichkeit ist, ohne Gravitation. Und dass das ein moralischer Raum ist, der im Parlament sehr häufig vorkommt, in dem es nämlich heißt, wir müssen, wir sollten nicht. Ich fordere die Türkei auf. Das sind lauter Dinge, die sind leere Gesten des Appells. Und ich glaube tatsächlich, dass da ein moralisches Vakuum ist.
Ja, aber das will ich noch ein bisschen genauer herausarbeiten, was das bedeutet. Ist das parteipolitisch gefärbt oder wie meinen Sie das?
Ich glaube, dass der Gestus des Politikers, der Politikerin, die moralisch auftreten, die also starke Meinungen haben, die ein starkes sittliches Verständnis vortragen, häufig durch nichts weiter abgesichert wird als durch den, ja, wie soll man sagen, den Geschmacksverstärker, den man in dem Augenblick braucht und der heißt halt Moral. Wenn Herr Steinmeier plötzlich einen Wutausbruch bekommt, dann muss ich sagen, von diesen Wutausbrüchen habe ich in einem parlamentarischen Jahr 6 am Pult des Bundestages gesehen. Es heißt aber nicht, dass Herr Steinmeier in dem Augenblick überwärmt oder erregt ist. Es heißt, dass er die Glaubwürdigkeit der ganzen Person hinter einem Argument braucht. Und dafür ist die Erregung wichtig. Aber es heißt nicht, dass es eine moralische Erregung ist.
Naja, aber wenn die so selten vorkommt, heißt das dann, die Glaubwürdigkeit ist dahin?
Die Glaubwürdigkeit schließt nicht ein, dass der Politiker sich auch selber glaubt, sondern er muss diesen Glauben nur vermitteln. Und es gibt schon durchaus auch jene Hinterbänklerinnen und Bänkler, die ernsthaft überzeugt von ihrer Sache sind. Es gibt auch jene, die wegen der Rentenanpassung Ost-West in Tränen ausbricht. Deplatziert wirkt, aber irgendwie auch überzeugend wirkt. Es gibt auch den CSU-Abgeordneten Norbert Geis, der gegen die Homo-Ehe eintritt und weiß, seinen Standpunkt ist nicht zu halten, weder vor dem Gericht, noch vor dem Parlament, noch vor der Partei. Aber er sagt lutherisch, hier stehe ich, ich kann nicht anders.
Diesem Mann begegnen Sie nach dieser Rede, die Sie jetzt erwähnen, im Fahrstuhl und Sie sagen über ihn, dass diese Farbe dem Parlament fehlen werde. Warum?
Wissen Sie, nach einem Jahr Parlament ist Ihnen vor allen Dingen der Karriere-Jappi aufgefallen. Das ist jemand, der könnte eigentlich in jeder Partei irgendwie versuchen, nach oben zu kommen. Und bei dem ist Gesinnung nicht identifizierbar. Und auch die Frage, von wem ist er delegiert und für wen fühlt er sich verantwortlich, ist schwer zu beantworten. Und dann gibt es auf der anderen Seite ein paar der alten konservativen Knochen, die ganz anders denken und meinen als ich, die ich aber respektiere dafür, dass sie sich gegen ihre Partei im Zweifelsfalle gegen die Mehrheit stellen können. Oder es gibt den alten rotgesichtigen Sozialdemokraten, der die Sache am liebsten mit der Dachlatte erledigen würde. Wenn wir diese Persönlichkeiten...
Ja, der ist ja schon lange weg.
Ja, aber ich meine, es gibt den Typus noch. Mhm. Es gibt den Landwirt, der da hingeht und sagt, ich habe die Kühe schon gekannt, als noch mit beschissenem Schwanz durch das Gesicht meines Vaters gefahren wurde, wörtlich aus dem Bundestag. Dann denkt man sich, ja, hier ist das Leben da, um das Argument zu beglaubigen. Und das genießt bei mir erstmal Respekt.
Ja, diese Jappis entdecken Sie besonders bei der CSU. Ja, von der FDP reden wir gleich noch, aber bei der CSU nicht, wahr?
Auch, ja. Es gibt natürlich da den Jappi, der immer noch mal den Atem von Franz Josef Strauß reanimieren möchte. Und dann geht das schief, weil es einfach so wenig glaubwürdig ist. Aber ich muss sagen, die Partei, in der ich am meisten von denen gefunden habe, war schon die FDP.
Herr Dr. Willemsen, Sie wollen einen Bürgerblick. Und wenn Intellektuelle das sagen, dann zitieren Sie im nächsten Moment die Klofrau oder den Taxifahrer. Wird die Klofrau verstehen, was Sie meinen, wenn Sie über die CSU-Abgeordnete Dorothee Bär schreiben, das Flageolett ihrer Stimme färbt der fränkische Akzent?
Ach, ich bin in dem Augenblick, was den Bildungsstand der Klofrau angeht, nicht ängstlich. Ich habe vor einiger Zeit eine Lesung gemacht, das heißt eine freie Erzählung. Da hat ein Junge zu mir gesagt, boah, heute habe ich 22 neue Adjektive gelernt. Und da habe ich gesagt, und, hast du sie verstanden? Ja, durch den Kontext. Da dachte ich, na, Kontext weiß er auch. Also ich bin dafür, dass das Lesen dann und wann überfordern darf. Das ist anders als in Massenmedien. Aber die grundsätzliche Analyse dieses Buches ist so zugänglich, dass ich nicht glaube, dass es so einen Erfolg hätte, wenn es nicht sehr zugänglich wäre.
Also das Flageolett ist eine besonders hohe Flöte, besonders hohe Flötentöne, die man auch auf der Geige erzeugen kann.
Ganz recht.
Oder Jürgen Trittin promoviert dazu seine Rechte in die Hosentasche und hebt die Linke als mahnendes, gestisches Gewissen.
Ja.
Oh, das habe ich nicht verstanden. Also ich meine schon, dass er seine Hand in die Hosentasche geschoben hat, aber was das mit dem gestischen Gewissen anbelangt?
Das ist, glaube ich, relativ deutlich. Wenn Sie Jürgen Trittin nochmal vor Ihr inneres Auge holen und dann sehen Sie, wie der die Luft bearbeitet, so als müsse er mit einem Meißel immer wieder in die Luft stechen und sagt, Sie wollen Dioxin im Hühnerei, Sie wollen Keime im Schweinemett, Sie wollen diese Form auch noch subventionieren. Und dann geht jedes Mal der Finger als mahnendes Gewissen in die Luft. Also das kommt mir alles andere als Stereotyp vor, sondern einigermaßen, beschreibend.
Ja, ich habe den mal in einer Debatte über das Betreuungsgeld erlebt, da habe ich gedacht, die Welt geht unter.
Ja, das ist auch so. Die Apokalypse wird dauernd beschwört, aber man sieht da unten dann Leute, die herzlich dazu lachen, während sie gerade beschworen wird, wie man auch sagen kann.
Ihre Augenzeugen als Bürger finden Sie in den Besuchergruppen und ich staunte, was Sie da alles in diese Gesichter hineinlesen oder herauslesen aus ihnen. Die Schülerinnen und Schüler erheben sich mit trotzigen Gesichtern, mürrische, ohnmächtige Oppositionelle. Oder eine Mädchenklasse sitzt auf der Tribüne. Sie wühlen sich in das Gesagte ein, ihre Blicke insistieren.
Ja, das ist auch, glaube ich, nicht ganz falsch, denn es ging dabei häufig um Themen, die die Jugendlichen betrafen, die aber gleichzeitig an ihnen insofern vorbeigingen, als niemand sie anguckt. Die reden über Wohnraum von Studenten in Großstädten. Dann sagt Herr Ramsauer, in keinem europäischen Land ist der Wohnraum für Studenten in Großstädten so billig wie in Deutschland. Dann sieht man ein kollektives Kopfschütteln, Fassungslosigkeit bei denen, die da oben sind und die es besser wissen.
Ist es dann falsch?
Es ist falsch. Es ist auf keinen Fall ist Deutschland das Land mit dem billigsten Wohnraum für Studenten. Ich glaube, ich komme gerade aus Bukarest zurück. Also ich kann Ihnen sagen, da ist der Wohnraum deutlich billiger. Also wenn ich von Europa rede, dann möchte ich gerne mal alle europäischen Länder aufzählen, für die diese Aussage nicht gilt. Die Sachverständigen sitzen da oben und in den Gesichtern sieht man das sehr wohl.
Sie kennen den Bundestag, wie Sie ja schreiben, aus sekundären Quellen, so wie wir alle, Nachrichtenjournalismus. Und diesem Nachrichtenjournalismus unterstellen Sie Absichten. Welche?
Die Absicht, eine gute Quote zu erwirtschaften, die Absicht, von Tag zu Tag zu sagen, was hat sich denn heute gerade im aktuellen Sinne verändert. Das ist nicht deklassierend gemeint, das ist die Aufgabe von Nachrichtenjournalismus. Wenn aber eine große Debatte über die Grenzen des Wachstums im Parlament stattfindet, dann werde ich davon keine Meldung in der Tagesschau finden, weil sie das Aktuelle nicht betrifft. Werde ich den Bundestag also danach beurteilen, was ich abends in der Tagesschau von ihm sehe, erhalte ich ein zumindest stark verzerrtes Bild.
Auch wenn Sie dann einen Zerspiegel der Tagespresse sehen nach manchen Debatten?
Auch das, auch wenn ich noch während der Debatte auf meinem iPad nachgucken kann, wie die Fotos sind, die aus dieser Debatte gedruckt wurden, wie die Schlagzeilen sind, die formuliert werden. Die Debatte läuft noch, die Politiker selber gucken sich das auf den Schirmen an. Also das ist schon ein sehr selbstbezüglicher Kreis, der natürlich dadurch ergänzt wird, dass ich immer wieder die Allianzen zwischen Parteipolitikern und Journalisten gesehen habe, für Hintergrundgespräche zum Beispiel.
Übrigens, apropos Fotos, Ursula von der Leyen wird mit einem Foto ins Netz gestellt, wo sie also den Blick nach unten senkt. Das war in einer Gedenkstunde und das Bild wurde dann in Beziehung gesetzt zu einer Debatte, wo sie gewissermaßen im Mittelpunkt stand.
Ja, schlimmer noch. Also es war die Debatte um die Frauenquote, wo sie als Umfallerin bezeichnet wird, nicht ganz ohne Grund. Und schließlich hat man dieses Foto aus der Gedenkstunde für Ottmar Schreiner genommen und gesagt, hat sie ein schlechtes Gewissen oder irgendwas stand da drunter. Umfallerin oder, ich weiß es nicht, Kompromissfrau oder so. Und dann sieht man dieses Foto und denkt, das sei Einsicht in eine Verfehlung. In Wirklichkeit habe ich genauso dagestanden.
Aber natürlich sehen Sie das alles auch im Lichte der eigenen politischen Biografie, wie Sie schreiben. Und sind auch geprägt durch Schlüsselereignisse, Schlüsselerfahrungen. Was meinen Sie damit? Was ist Ihre Schlüsselerfahrung, mit der Sie daran gegangen sind?
Also es wäre falsch, fatal, wenn ich hingehen würde und sagen würde, ich bin vollkommen voraussetzungslos, denn wir alle haben eine politische Biografie. Und für mich ist der Umgang des Staates mit seinen Gegnern, etwa in der RAF-Fahndung und auch in Wackersdorf, wo ich es selber erlebt habe, immer ein Schlüsselerlebnis gewesen, weil man einen Staat auch daran erkennen kann, wie er mit seinen Gegnern umgeht.
Kern Ihrer Beobachtung ist die Feststellung eines Grundakkordes, nämlich der wechselseitigen Missbilligung und rhetorischen Ehrabschneidung. Bitte beschreiben Sie uns mal dieses rhetorische Muster.
Das rhetorische Muster ist selbst für den, der vorbereitet ist, überraschend, weil man nicht 2 Stunden auf der Tribüne gesessen hat und man hat zugehört, wie sich Parlamentarier der Dummheit, der Inkompetenz, des asozialen Gedankens, der niedrigen Absichten, der schlechten Beweggründe, der Faulheit und so weiter bezichtigt haben. Es gibt keinen Vorschlag bis zu Blödmann, was ungerügt von Herrn Kauder ausgesprochen und in den Saal gerufen wird. Es gibt keinen Vorwurf, der eigentlich zur Herabsetzung des Gegners geeignet ist, den man nicht versucht und exekutiert. Und das ist häufig nicht nur stilistisch einfach roh, sondern es ist auch inadäquat den Sachverhalten gegenüber.
Und kein Standpunkt, ich zitiere Sie, ist zu abstrus, als dass er es nicht ans Rednerpult des Deutschen Bundestages schaffte. Beispiel?
Ja. Beispiel, wenn eine CDU-Abgeordnete hingeht und sagt, beim Belegen der Pausenbrote zeigt sich eine tiefe Verunsicherung. Dann muss man sagen, die ist an mir vorübergegangen. Und wenn das Ganze gegen das freie Schulessen gerichtet ist, dann finde ich es einigermaßen grotesk. Aber bei den größeren Fragen schauen Sie sich eine Rüstungsdebatte an und dann werden Sie sehen, dass auch dort die 80.000 Menschen, die in Deutschland in der Rüstung arbeiten, zur Verteidigung herhalten müssen, warum man nach Pakistan und Saudi-Arabien Massenvernichtungswaffen bzw. Vernichtungswaffen exportiert.
Ja, ich weiß, Sie sind da ein radikaler Pazifist, was jetzt gar nicht abwertend gemeint ist. Das darf man ja sein, Herr Dr. Willemsen. Ich lese, keine kritische Pointe ist mitunter enthüllender als das Zitat. Und ich zitiere Sie. Jetzt steht Verteidigungsminister Thomas de Maizière, CDU-CSU, selbst am Rednerpult, steht klein, dunkel gekleidet, mit gestreiftem Schlips. Ein Vollzugsbeamter in Kriegsfragen. Ist Ihnen das Mittel der rhetorischen Ehrabschneidung in diesem Jahr nicht fremd geworden?
Also sagen wir mal, diesen Satz würde ich genauso widerschreiben, denn man muss sich mal anhören, wie die Debatte um Drohnen dort geführt worden ist. Und dazu gehört dann auch der Kontext, dass nämlich der UN-Sonderberichterstatter Alston einen Satz gesagt hat, der von de Maizière mit Wut als eine Verunglimpfung der Truppe deklariert wurde. Nur bezog er sich, de Maizière, auf die Linken. Der Satz stammte aber von jemandem, der unmittelbar in den militärischen Kontext gehörte. Nämlich die Überzeugung war die, dass unbemannte Drohnen die Schwelle zum Einsatz solchen Geräts herabsetzen würde.
Aber ein Vollzugsbeamter in Kriegsfragen, das ist nicht weit vom Schreibtisch steht da, finde ich.
Das hat etwas davon, denn wenn wir bitte uns darüber vergewissern, dass Drohnen im Grenzland zwischen Pakistan und Afghanistan, ohne dass dort eine Kriegserklärung stattgefunden hätte,
in diesem Augenblick... Da ist er nicht für verantwortlich, Entschuldigung.
Nein, aber er verteidigt es. Sehen Sie das mal nach. Sehen Sie doch mal nach, wie er den Drohnenkrieg verteidigt, der Amerikaner. Also das kann man nun faktisch recherchieren. Herr de Maizière hat den Einsatz von Drohnen, so wie er jetzt ist, zum Teil unter Kopfschütteln der Soldaten, die auch auf den Tribünen saßen, bis zuletzt verteidigt. Und zwar auch genauso, wie er jetzt eingesetzt wird. Und er hat sich auch der Meinung immer wieder widersetzt, dass einfach im Moment durch Amerika Drohnen eingesetzt werden in Ländern, denen nie Krieg erklärt worden ist. Dazu gehört auch zum Beispiel Somalia.
Und das Mittel der Pathologisierung, können Sie uns dafür noch mal ein Beispiel sagen, bitte?
Ja, also wenn Herr Gabriel sagt, Frau Merkel, Sie sind wohl nicht ganz bei Trost, Sie müssen mit Verlaub nicht bei Sinnen sein, dann würde ich mal sagen, ist das eine Psychopathologisierung, indem man irgendwie jemanden anderweitig zu berücksichtigen erklärt. Und da muss man nun sagen, ich sehe mir sehr gerne die Gabriel-Reden an Merkel und jetzt an, um zu sagen, aha, das ist der Unterschied zwischen großer Koalition und Opposition. Wenn ich da Glaubwürdigkeit befragen will, da komme ich nicht besonders weit.
Nochmal Pathologisierung. Ich zitiere Sie noch einmal. Philipp Rösler schaukelt hospitalistisch auf dem Sessel Nummer 2 der Regierungsbank. Die Farbe seines Schlipses scheint er auf die Polsterbezüge abgestimmt zu haben. Also Hospitalismus ist laut Fremdwörterduden das Auftreten von Entwicklungsstörungen und Rückständen bei Kindern als Folge von mangelnder Zuwendung, besonders bei Heimerziehung. Das bei einem Mann, der als Waisenkind zunächst erstmal groß geworden ist.
Oh, Herr Karli, jetzt sind Sie aber ein bisschen allzu pietistisch, muss ich sagen.
Wieso?
Doch, also Hospitalismus ist zunächst mal eine nicht mal eine Erkrankung, sondern Hospitalismus ist ein Symptom, das zeigt, dass Menschen durch permanentes Schaukeln, und zwar vor sich hinschaukeln, gewissermaßen eine therapeutische Anstrengung unternehmen, die jeder schon mal vollzogen hat, ich auch, Sie vermutlich auch. Also jetzt wollen wir mit dem Parlament nicht noch pietätvoller umgehen, als es mit sich selbst umgeht. Die Sprache dieses Parlaments ist schon eine sehr andere. Und meine Vokabeln sind florett. Ganz abgesehen davon muss ich sagen, wenn diese Form von Ironisierung nicht mehr erlaubt ist, dann verbieten Sie mir bald die Vokale.
Och, Herr Willemsen, nee, so wollen wir jetzt ja doch nicht miteinander umgehen.
Nein, ich meine, das ist jetzt ein solcher Kleinkram zu dem Buch. Darum geht es nicht. Ich werde Ihnen diese Fragen alle gerne beantworten, wie Sie auch merken. Und ich würde auch jedes einzelne Beispiel, so wie Sie es bisher formuliert haben, nochmal sagen. Aber ich meine, jetzt bei einem 400-Seiten-Buch sich zwei Adjektivwendungen zu nehmen und bis in die medizinische, klinische Psychologie geht, das geht doch ein bisschen weit, glaube ich.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Roger Willemsen, Honorarprofessor für Literaturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin, Autor des Buches Das Hohe Haus, ein Jahr im Parlament, S. Fischer, 19,99 €. Dann komme ich eben zu einer anderen Titulierung des gesamten Parlaments. Ist dies nicht auch das Leichenschauhaus der parlamentarischen Idee? Da steckt ja hinter dieser Formulierung sozusagen eine Idealvorstellung von einem Parlament dahinter. Und die würde ich gerne rausarbeiten. Was ist die Idealvorstellung eines Parlaments?
Die Idealvorstellung eines Parlaments ist es, die eines Gremiums, in dem nicht das Gesetz der Mehrheit herrscht, sondern ein Protektorat der Mehrheit über die Minderheit ausgeübt wird. Das heißt, unterschiedlichste gesellschaftliche Interessen und Gruppen können sich in ihm erkennen, reflektieren, artikulieren, können Entscheidungen generieren, wenn es möglich ist, können darüber verhandeln, wie Lebensplanung, Lebensgestaltung aussehen könnte. Und das alles möglichst unter starker Belastung des Gewissens jedes einzelnen Delegierten. Das ist das Ideal eines Parlaments, für das in vielen Gefängnissen Menschen in diesem Augenblick immer noch sitzen.
Und wie weit ist der Deutsche Bundestag Ihrer Meinung nach davon entfernt?
Der Deutsche Bundestag hat sich in eine Phase der Ermüdung hineinbewegt. Manche würden sogar sagen, der Dekadenz, in dem bestimmte Rituale so vorherrschend sind, dass darunter das eigentliche Verhandeln von Interessen, auch von Reaktionen auf die Veränderungen unserer Lebenswirklichkeit schlicht verschwinden.
Was meinen Sie denn mit der Veränderung der Lebenswirklichkeit, die dahinter verschwindet?
Naja, wir können jetzt reingreifen, wo wir wollen. Die ökologische Veränderung dieser Welt ist so dramatisch, dass man sich fragen kann, ob man mit Zukunft eigentlich noch Wahlkämpfe führen kann.
Da gab es eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, genau.
Die aber nirgendwo ein Echo gefunden hat. Ich habe jedenfalls danach gesucht und habe sie nicht gefunden. Da gab es einen sehr klugen Vortrag von einem CDU-Abgeordneten zu den Grenzen des Wachstums. Und diese Rede ist selbst von den eigenen Leuten nicht beklatscht worden, weshalb ich sie ausführlich zitiert habe.
Am ausführlichsten von allen, ja.
Matthias Zimmer. Tatsächlich eine sehr gute Rede, und daran sieht man eben, dass auch einem CDU-Abgeordneten das in dem Rahmen dieses Buches zugestanden ist. Aber diese Form ist eine der Veränderungen. Natürlich auch die Veränderungen, die durch Migrationsbewegungen, durch Veränderungen in der sogenannten Dritten Welt stattfinden. Die Wirtschaftsflüchtlinge, die sogenannten betreffend und so fort. Alle diese Veränderungen sind sehr schwer verhandelbar, weil ein Parlament in der Regel auf Sicht fährt, das heißt bis zur nächsten Wahl denkt, und die großen Einschnitte, die wir machen müssten, um etwa dem Klimawandel zu begegnen, sind im Grunde genommen nicht wahlkampftauglich, und sie sind deshalb manchmal auch nicht mal parlamentstauglich.
Aber warum muss ein solches Parlament, was also Ihrer Idealvorstellung entspräche, ständig über die Selbsterneuerung der Gesellschaft nachdenken oder sie gar vorantreiben?
Sie tut es ja dauernd. Die Gesellschaft erneuert sich unablässig. Was im Moment im Rahmen der Überwachung möglich ist, welche Form der Ausforschung jedes Individuallebens es geben kann, das hat im Parlament, so wie ich es im letzten Jahr gehört habe, rund um die Snowden-Debatte, nicht im entferntesten eine Debatte gefunden, die auf der Höhe der Fakten wäre. Und zwar schon deshalb nicht, weil selbst der damals zuständige Minister Friedrich nicht mal sachlich gut genug informiert war, um sagen zu können, worin diese Abhörung wirklich bestanden hat.
Ja, aber was ist dann die Selbsterneuerung der Gesellschaft, die der Bundestag vorantreiben soll? Das fordern Sie ja.
Ja, die Selbsterneuerung besteht etwa darin, dass massive Einschnitte in unserer Form des Energie- und Ressourcenverbrauchs notwendig sind, um etwa dem Klimawandel zu begegnen. Dass eine Energiewende nicht zu machen ist, wenn man immer gleichzeitig sagt, die kostet nichts und so fort. Und diese Dinge müssten sehr viel dramatischer, drastischer vorgetragen werden. Und das werden sie selbst von den Grünen nicht, weil man so eine Angst hat, dass einfach mehr Kosten schon mal mehr Wählerstimmen kostet. Und vor allen Dingen, weil man an die heilige Kuh des Konsums nicht gehen
wird. Naja, aber doch mit Recht irgendwie. Also ich meine, weil es doch in der Tat immer deutlicher wird, dass die Energiewende insbesondere die ärmere Bevölkerung trifft.
Ja, aber Sie können ja nicht eine so gravierende Sache, in der es um Leben und Tod geht, um die Erhaltung der Schöpfung oder um die Zerstörung der Schöpfung, eine soziale Frage vorschalten, sondern Sie müssen dafür sorgen, dass das Geld so verteilt wird, dass sich auch schlechter gestellte Schichten die Energiewende leisten können.
Okay, da sind wir, das will ich jetzt nicht führen, bei einer Verteilungsdebatte, aber das Ideal sozusagen einer Parlamentarierin, die halt immer mit den Grundsatzfragen kommt, ist für Sie jetzt mal abgesehen davon, wie Sie sie auch äußerlich beschreiben, Sarah Wagenknecht?
Das kann ich nicht als ein Ideal nehmen. Diese Person erntet Kritik ebenfalls. Aber ich muss sagen, dass Sarah Wagenknecht, wie übrigens viel mehr noch Diana Golze, auch von der Linkspartei, immer wieder mit Informationen aufgewartet haben, die ich von niemandem sonst in diesem Hohen Hause gehört hätte. Und ich will wenigstens die Information haben, damit ich danach mich entscheiden kann, wohin mein Votum geht.
Naja, aber Ihr Votum, also in dem Buch, ist schon ganz eindeutig in Richtung Die Linke. Sie sagen, das sei in toto, das am wenigsten verzichtet Element im Bundestag.
Ja, das ist genau die Formulierung, die ich auch wieder verwenden würde. Und zwar, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie alle Parteien bis auf die Linken im Parlament zufrieden hören in Bezug auf Rüstungskontrolle und man ihnen sagt, wir hätten eine der stärksten Rüstungskontrollen der Erde, dann geht jemand von der Linkspartei hin und sagt, ich habe das mal für das Jahr 2011 nachvollzogen, da gab es 17.861 Anträge auf Rüstungsexport. Davon haben wir insgesamt 105 abgelehnt. Das sind ungefähr 0,5%. Und dann nennt sich dieses Land, das drittgrößter rüstungsexportierender Staat, ist immer noch eine der besonders restriktiv Denkenden bei den Rüstungskontrollen. Diese Information will ich haben. Und diese kriege ich nur von einer Partei, die an diesen Rüstungsexporten nicht beteiligt gewesen ist, nämlich in diesem Fall die Linken.
Alte Hüte der Parlamentskritik, kann man fast sagen, kommen schon außer auch immer wieder. Also ich meine, wenn man mal Bundestagsleute fragt, was die so für Post kriegen, da gibt es immer wieder dieselben Einwände. Also nichts werde im Plenum entschieden, Reden seien nur Fensterreden. Sie fordern auch mehr Uneinigkeit, was allerdings ich eine richtig zutreffende Beschreibung, und da haben Sie auch sehr drastische Beispiele, finde, ist die fehlende Aufmerksamkeit den Rednerinnen und Rednern gegenüber.
Ja, denn da geht es ja nicht um Benimmregeln, die dazu geführt haben, dass eine Schuldirektorin mir schrieb, ihre Klasse sei fassungslos von der Tribüne gekommen und sie könne niemandem empfehlen, eine Schulklasse dorthin zu schicken, weil die so abgestoßen seien vom Umgang miteinander. Nein, es geht nicht um Etikette, es geht zu einem guten Teil darum, dass einfach damit der Respekt für die Rede des anderen, das Argument des anderen, die Möglichkeit, sich von diesem bewegen zu lassen, sich überhaupt angesprochen oder betroffen zu fühlen, sabotiert wird. Und das ist ärgerlich.
Aber es gibt natürlich bestimmte Argumentationsmuster oder Redemuster. Eine Regierung redet anders als eine Opposition. Und wenn es dann umgekehrt wäre, würde die Opposition in der Regierung auch anders reden. Also mit anderen Worten, ist das sozusagen systemimmanent im Parlamentarismus.
Ja, das ist nur eine merkwürdig fatalistische Aussage. Wir können das, und Sie haben da völlig recht, Sie können das an der SPD sehr gut studieren im Moment. Vergleichen Sie mal die Reden von vor der Wahl und nach der Wahl. Aber gleichzeitig heißt das ja, wir schieben die Politik in das Heimliche, in die Zone des Hinterzimmers, wo eigentliche Entscheidungen fällen, wo die reale Glaubwürdigkeit der Parteien noch sichtbar ist. Also das zu tun, heißt, wir legen eigentlich die Axt an den Begriff der Transparenz.
Aber das Hinterzimmer ist doch auch ein Klischee. Ich meine, es kann eine Regierung doch sich nicht darauf verlassen, na gut, wir gehen mal im Bundestag mal gucken, was da rauskommt, sondern es ist doch klar, dass so etwas vorher geklärt werden muss, ob es für ein Gesetz eine Mehrheit gibt oder nicht.
Das ist aber nicht das Hinterzimmer, das ist der Ausschuss. Und in dem Ausschuss sind ja noch alle zusammen, das Hinterzimmer. Und bereits in der ersten Debatte, die ich in diesem Jahr verfolgt habe, ging es sofort um Lobbyismus. Da in dem Hinterzimmer geht es sehr viel mehr um Interessenvertretung bestimmter Lobbys und von denen erfährt die Öffentlichkeit sehr selten.
Es kommen bestimmte politische Beurteilungsmuster bei Ihnen natürlich zum Ausdruck. Das ist gar kein Vorwurf. Also wenn zum Beispiel der Kulturschaffende Willemsen die Ökonomisierung der Kultur beklagt. Zitat: Der Geruch des Geldes ist noch in der Luft, als die Staatsministerin Cornelia Pieper, FDP, den Bericht der Bundesregierung zur auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik vorstellt. Mit dem Satz: Keine Regierung zuvor hat so viel in Köpfe junger Menschen investiert im Ausland wie diese. Was ist daran problematisch?
Also zunächst mal ist das ein Wortfeld, das sehr häufig vorkommt, nämlich dass sich etwas Immaterielles rechnen muss oder dass man in Köpfe investiert oder dass man immer bei Ideen an Wertschöpfung denkt. Dieser Gedanke ist dem wirklich geistig Arbeitenden zunächst mal fremd. Er fragt nämlich nicht danach, was ein Bild kostet, wenn er es betrachtet, und er fragt auch nicht, was das Buch erwirtschaftet, bevor er es schreibt, sondern es geht um andere Prioritäten.
Außer wenn er es kaufen will, ja.
Ja, dann wird er vielleicht, na sicher, aber ich meine, er wird auch, ich könnte jetzt sagen, dieses Buch, das ich schreibe, das wird bezahlt dadurch, dass ich in Hotels wohne, Bücher anschaffe, mit der Bahn dahin und zurückfahre und so weiter. Ich stelle diese Rechnung nicht auf, sondern ich frage mich, ob mich dieses Projekt fasziniert oder nicht, und danach entscheidet sich, ob ich es mache. Aber Klammer zu, das Ärgerlichere daran ist nicht nur diese Ökonomisierung von allem, was eigentlich immateriell sein sollte, sondern das Ärgerliche ist daran, dass dieser Kulturbegriff dann auch noch zum Teil so regelrecht unsachgemäß verwaltet wird. Wenn ich eine Frage in der öffentlichen Fragestunde höre, die an Kulturstaatsminister Bernd Neumann geht, und es fragt jemand, warum unterstützen Sie in Bayern ein sudetendeutsches Museum mit 11 Millionen Euro? Das ist wirklich ein namhafter Betrag. Und dann kommt eine wolkige Antwort, man müsse diese Leute irgendwie stützen. Und dann fragt jemand, wie viele Menschen gehen denn in dieses Museum? Dann sagt Herr Neumann, das kann ich Ihnen nicht sagen. Dann würde ich sagen, kein einziger Wirtschaftszweig kann so denken, dass eine solche Frage nicht beantwortet wird. 11 Millionen Euro für eine Institution, deren Besuch ich nicht mehr kenne.
Was aber Frau Pieper ja vielleicht gemeint hat, es geht ja um auswärtige Kulturpolitik, ist ein interessantes Phänomen, dass nämlich insbesondere in den südeuropäischen Ländern die Leute die Goethe-Institute gewissermaßen gestürmt haben, um Deutsch zu lernen. Und das Ergebnis ist jetzt plötzlich, Deutschland steht nach den USA auf Platz 2 der beliebtesten Zielländer für dauerhafte Zuwanderung. Immerhin 400.000 kamen im Jahr 2012, 40% mehr als im Jahr davor. Wenn das Ergebnis ist, was ist dagegen zu sagen?
Dagegen ist natürlich nichts zu sagen. Ich freue mich.
Aber dafür auf der ist viel Geld ausgegeben worden für diese Art von Kulturpolitik.
Das ist richtig. Die Frage ist, können wir die schon Kulturpolitik nennen? Dass ein solches Land, in dem so viele Menschen gerne arbeiten möchten, das sagt, nur mit einem Sprachtest darf man hier sich niederlassen. Dass ein solches Land attraktiv ist für eine Jugend, die sagt, ich lerne erstmal die Sprache, dann kann ich vielleicht irgendetwas in Deutschland oder mit Deutschland werden, kommt mir naheliegend vor. Ich habe in Afghanistan selber gesehen, wie immer behauptet worden ist, man würde eine ungemeine Kultur- und Bildungs- und Wissenschaftsunterstützung in Kabul sich leisten. Und dann kommt man in das Goethe-Institut oder besser noch in die Universität und sieht, dass die Abteilung erheblich kleiner ist als das, was die Franzosen dort haben. Dass da ein paar Bücher stehen und ein Fotokopierer. Das ist einigermaßen kläglich. Und dann fragt man sich, wo bleibt dieses Geld?
Jahreswirtschaftsbericht, auch immer eine schöne Debatte oder interessante Debatte. Sinngemäß schreiben Sie, Merkel lobt das Land, die Löhne steigen, die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse nehmen zu. Und Ihr Kommentar, die Leute leben im Heimatroman, es ist ein anderes Deutschland. Und zugleich kritisieren Sie dann Abgeordnete, die das verleugnen, was also nicht zum eigenen Weltbild passt. Passt diese Entwicklung nicht zu Ihrem Weltbild?
Na ja, Sie haben jetzt nur die eine Seite zitiert. Die andere Seite ist, dass die FDP vorträgt, es gäbe in Deutschland keine Zunahme an Armut, sondern an Armutsberichten. Oder die Armen sollten sich mal klar machen, dass sie Armut zu sehr im Hinblick auf das Materielle sähen. Also das ist schon eine Verachtung von der Realität armer Menschen, die ich einfach so nicht durchgehen lasse. Und sonst haben Sie natürlich recht, dass da ein Spiel Schönreden, Schlechtreden gespielt wird. Und da muss man beide Seiten nicht glauben. Die Regierung ist stolz auf alles, was passiert. Und tut so, als sei sie es, die das alles gestiftet habe. Dabei tun die Menschen das meistens mit Kraft ihrer eigenen Arbeit und auch unabhängig von der Regierung.
Ich wollte gerade fragen, wer hat es denn gestiftet? Also ich meine, wo kommt das her? Wo kommt das her, was Deutschland jetzt, wie Deutschland jetzt dasteht?
Jetzt abgesehen davon, dass mich das auf ein Feld bringt, auf dem ich buchstäblich nicht zu Hause bin, würde ich sagen, zunächst mal ist es die Arbeit derer.
Ja, hallo, Sie sagen, aber es ist ein anderes Deutschland, was Sie da beschreibt.
Ja, das kann ich sagen, aber die Frage danach, wo kommt das her, ist eine ganz andere. Die hat damit nichts zu tun, sondern das ist eine Arbeitsmarktfrage, die ich Ihnen dahingehend beantworten kann, dass ich sagen kann, aus der produktiven und kreativen Energie von Leuten, die ihre Arbeitskraft in den Dienst bestimmter Aufgaben stellen, die bezahlt werden, da kommt das her. Aber ein Staat, der von jedem Glück einer Familie immer behauptet, ich bin es, der das stiftet, ich bin dafür verantwortlich, der übernimmt sich, glaube ich.
Ja, das macht aber jede Regierung, ne?
Also, das macht es nicht besser. Ich habe dieses eine Jahr gesehen und ich habe so oft dieses Spiel von Schönreden, Schlechtreden gesehen, dass ich am Ende beides nicht mehr erkannte. Weder den Wohlstand noch die Armut.
Warum erkennen Sie den Wohlstand nicht? Der ist doch offensichtlich.
Naja, für die wenigen ist er schon offensichtlich. Ich kenne in meinem Umfeld erstaunlich viele Leute, die in prekären Verhältnissen leben. Ich kenne erstaunlich viele Familien, die nur ein Kind haben und wo beide Elternteile arbeiten müssen und die sich die Mieten kaum leisten können. Also ich glaube, wir sollten uns damit nicht zu sehr zurücklegen und froh sein über das, was wir hier ökonomisch an Verteilung leisten.
Ja, andererseits gibt es wenn man jetzt nur mal so auf die Gewerkschaften guckt, gibt es da durchaus sehr unterschiedliche Meinungen, weil nämlich die gewerkschaftliche Mittelschicht inzwischen erkennt, dass sie, wenn es um Verteilung geht, dass sie das dann bezahlen müssen.
Das ist wahrscheinlich so, dass sie das bezahlen müssen. Dass die Mittelschicht und die untere Schicht auch die Bankenkrise zu einem guten Teil bezahlt hat, ist ja Standard.
Ja, aber wenn so eine Chemiegewerkschaft am 1. Mai Steuersenkungen fordert, finde ich interessant, weil dann müssen sie wirklich gute Einkommen haben.
Ja, wie gesagt, also das liegt außerhalb meiner Beobachtung. Was die Gewerkschaften machen und welches die politisch richtigen Schritte für die sind, das wäre ein ganz neuer Schauplatz.
Da will ich Sie nicht hinführen. Wo ich Sie hinführen kann, ist zur Kanzlerin, weil das ist ja wohl feil. Also was redet die Kanzlerin?
Die Kanzlerin braucht keine Ideen, sie braucht meistens nicht mal Einfälle, sondern sie muss eigentlich den Status quo aufrechterhalten. Sie muss als wichtigsten Satz im Kanzlerduell sagen, Sie kennen mich. Und das heißt, Sie haben von mir nichts zu befürchten, bei mir ist alles in guten Händen, erwarten Sie nichts. Und sie ist rhetorisch einigermaßen glanzlos, ich glaube, damit beleidige ich sie nicht, das ist auch das Programm ihrer Reden. Sie möchte keine scharfe Metapher, keine klare Beobachtung, keine Reibungsfläche anbieten und das ist einfach Prinzip dieser Politik.
Warum sollte sie die haben?
Naja, wir hatten es mal anders und es gab mal Leute, bei denen man sich gefreut hat an großen und bahnbrechenden Reden und davon fallen uns einige ein, nicht nur Kanzler, sondern man könnte ja auch sagen, dieses vermeintliche Land der Dichter und Denker könnte sich doch etwas mehr zündende Rhetorik erlauben oder mal eine Idee oder mal etwas Motivierendes oder Stimulierendes, aber etwas so geistig Unbeschenktes wie eine Neujahrsansprache gibt es als Textsorte kaum noch.
Frau Merkel hat übrigens im Jahr 2003 in der Antwort auf Gerhard Schröders Agenda-Rede gesagt, ich will, dass Deutschland innerhalb von 2 Legislaturperioden, das heißt bis zum Ende des Jahrzehnts, bis zum Jahr 2010, wieder an der Spitze in Europa steht und zwar nicht als Selbstzweck, sondern weil es um die Menschen in diesem Land geht. Das hat ja nicht sie alleine geschafft. Das Land hat sich so richtig selber auch erneuert. In bestimmten Industriebereichen ist unglaublich viel passiert. Aber immerhin, das Ergebnis ist ja so.
Ja, sehen
Sie. Wir werden in ganz Europa bewundert, nur nicht von unseren eigenen Intellektuellen, wenn ich das in Ihre Richtung mal sagen darf.
Dann darf ich in Ihre Richtung sagen, dass ich gerade durch 19 Länder Europas gefahren bin und ich habe eines nicht gefunden, Bewunderung für die Deutschen. Ich habe alles Mögliche gefunden, Neid, auch ein wenig Konkurrenz, auch ein wenig vielleicht Bewunderung für Kulturtaten, aber Bewunderung für den ökonomischen Status in dem Sinne nicht. Und was mich auch stört, ist dieses an der Spitze sein. Jetzt müsste ich Sie zurückfragen, wo ist denn Deutschland an der Spitze? Ökonomisch in mancherlei Hinsicht, für bestimmte Kreise der Bevölkerung ganz sicher, aber flächendeckend für die gesamte Gesellschaft. Und wir reden auch da wieder nicht von Kultur. Wir reden nie davon, was das heißt, an der Spitze zu sein. Also Afghanistan ist in vielerlei Hinsicht an der Spitze. Wenn Sie,
ja, das ist ganz klar ökonomisch gemeint, natürlich.
Ja, und wie gesagt, das ist der sehr eingeschränkte Blickwinkel. Wir tun so, als würde das Ökonomische als Muster für unser Wohlsein taugen. Wir kriegen jeden Abend einen Bericht vom DAX und ich weiß nicht, wie viele Leute der DAX betrifft. Man tut einfach so, als sei die ökonomische Welt für uns alle das Alleinverbindliche. Meiner Ansicht nach ist sie das nicht, jedenfalls nicht für das Wohlsein.
Herr Dr. Willemsen, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle, heute Roger Willemsen über sein Buch Das Hohe Haus, ein Jahr im Parlament, S. Fischer, 19,99 €. Nächste Woche, wie wir mit aggressiven Kindern umgehen sollten. Ich spreche mit einer Anti-Aggressionstrainerin. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.